Ja, wie vorhin schon erwähnt, haben wir im Rahmen unseres Ausbildungs- oder Schulungsprogrammes in dem Modul TFM Praxis, das sind ganz praktische Themen, die wir jeweils an einem Wochenende behandeln, eine kleine Einführung gegeben in das Thema Seelsorge. Und die Predigt am Sonntag, die soll sich inhaltlich immer an das anschließen, was wir da am Wochenende miteinander betrachtet haben. Und ihr wart jetzt, die allermeisten waren nicht dabei, gestern oder vorgestern, aber heute Morgen seid ihr da und ich darf euch einfach in ein paar Gedanken mit hineinnehmen, was Seelsorge ist, was biblische Seelsorge nach unserem Verständnis ist. Wir sind als Gemeinde Jesu ja auf dem Weg, wir sind als einzelne Christen auf einem Weg. Wir sind, wenn wir wiedergeboren sind, erlöst worden durch Gottes Gnade. Ausgangspunkt war die Auferstehung unseres Herrn, er hat neues Leben geschaffen, da ist die Gemeinde Jesu, hat angefangen und Menschen wurden hinzugetan und dieses Wirken Gottes hat einen Zielpunkt, das ist die Wiederkunft von Jesus, also zwischen der Auferstehung von Jesus und seiner Wiederkunft, denn er sein ewiges Reich aufrichtet, das ist das Zeitalter der Gemeinde, in dem leben wir. Und wenn wir dort einmal sind, so verspricht es uns Johannes in seinem ersten Brief im Kapitel 3, dann werden wir sein, wie er ist. Und dazwischen ist ein Weg. Noch sind wir nicht an diesem Ziel und noch sind wir, wenn wir vernünftig über uns denken, ein ganzes Stück entfernt von Vollkommenheit, Vollkommenheit in den Augen Gottes. Wir selber meinen das ja vielleicht manchmal von uns, aber entscheidend ist ja immer, wie der Herr das beurteilt. Und tatsächlich sagt Petrus in seinem ersten Brief im Kapitel 1, im Vers 9, einen Satz, den man auch mal falsch verstehen kann. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 9. Er redet der Gemeinde Mut zu und hat einiges beschrieben in den Versen vorher und im Vers 9 sagt er schließlich, dass ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich die Rettung der Seelen. Hier geht es nicht um die Rettung im Sinne von Bekehrung, so jetzt bin ich errettet von der Verlorenheit, sondern jetzt bin ich errettet aus dieser Vergänglichkeit, jetzt bin ich dann eines Tages errettet aus meiner eigenen Unvollkommenheit von diesem Körper, der uns nicht nur körperliche, sondern oft genug auch geistliche Not verursacht, wie es Josia auch von sich selber gesagt hat. So in dieser Spannung, dieses schon jetzt, wir sind Kinder Gottes und diesem noch nicht, dem vollkommenen Sein, da spielt sich unser Leben ab. Und deswegen brauchen wir Seelsorge, deswegen brauchen wir Hilfe für unsere Seele, brauchen wir Hilfe für unser geistliches Leben. Darum geht es, ganz einfach. Also in der Definition ist das einfach, in der Praxis nicht immer ganz. Wir sind durch Christus heilig gemacht. Jeder, der ein Kind Gottes geworden ist, der ist heilig gemacht, ist heilig angesehen, weil Christus heilig ist und weil er sich auf diesen Herrn verlässt. Aber die Heiligung in unserem persönlichen Glaubensleben, die ist noch nicht vollkommen. Davon hat der Rin schon gesprochen, als heute Morgen der Tunnel bei Leonberg gesperrt war. Ja. Wir sind noch nicht vollkommen. Der Tod ist besiegt. Jesus hat den Tod besiegt, als er auferstanden ist. Aber wir merken, dass der Tod, der geistliche Tod, die Sünde so manche Spuren in unserem Leben hinterlässt. Und darum kümmert sich Seelsorge um dieses Spannungsfeld, in dem wir uns befinden. Und in diesem Spannungsfeld sind vielleicht drei Ebenen, in denen Gott uns helfen will. Das ist einmal die Beziehung zu Gott selbst. Wir brauchen seine Hilfe für unsere Beziehung zu ihm. Wir brauchen seine Hilfe, um ihn zu erkennen, um ihn zu verstehen. Wer ist er? Wer ist dieser heilige Vater? Wer ist dieser Hirte? Wer ist dieser Erlöser? Wer ist dieser Richter? Wer ist dieser Freund und Bruder? Wir brauchen Wachstum im Verständnis Gottes, was seinen Willen angeht. Wir brauchen Verständnis Gottes, wenn er über Sünde redet, wie er das sieht. Wir brauchen die Hilfe Gottes für unsere Beziehung zu ihm, wenn es um unseren Lebensweg geht, um seinen Willen für unser Leben. Denn wir sind ja geschaffen für ihn und zu ihm hin. Unser Leben soll Christus verherrlichen. Und deswegen brauchen wir Wachstum in der Erkenntnis dessen, was sein Wille für uns ist. Und wenn er seinen Willen geschehen lässt in unserem Leben, wenn er einfach souverän eingreift und Dinge tut in unserem Leben, für die er uns vorher nicht um Erlaubnis gefragt hat und mit denen wir dann zu kämpfen haben und Schwierigkeiten haben, warum macht Gott das oder warum macht Gott nichts? Und dann brauche ich schon wieder Gottes Seelsorge, um mit der Beziehung zu ihm zu wachsen und zu reifen. Und da haben wir wahrscheinlich alle in unserem Leben immer wieder einmal Verständnisschwierigkeiten. Wir brauchen Seelsorge in unserer Beziehung zu uns selbst. Jeder von uns hat eine Geschichte. Jeder hat einen Charakter, eine Persönlichkeit. Und bei jedem ist das so, dass er als Sünder auf die Welt gekommen ist und dass der Sündenfall viel verbogen hat in seinem Leben. Und das macht ja manchmal anderen Menschen Not, wenn sie mit uns zu tun haben. Aber manchmal haben wir ja auch mit uns selber Not. Und dann braucht die Gottseelsorge Gottes, dass die Beziehung zu uns selbst erneuert wird, dass wir uns mit den Augen Gottes sehen lernen, dass wir ein gesundes, biblisches Selbstwertgefühl entwickeln. Nicht uns dauernd niedermachen durch überzogene und einseitige, harte Kritik an uns selbst, noch dass wir uns selbst verherrlichen und in den Himmel heben und uns einbilden, wunderweis was oder wer zu sein. Was bin ich in Gottes Augen? Das ist Gottes Hilfe in der Seelsorge, dass ich verstehe, was bedeutet es, dass ich sein Geschöpf bin, dass ich sein Kind sein darf. Was bedeutet es, dass ich Erbe Gottes bin, dass ich Licht dieser Welt sein darf und dass ich ihm dienen darf und Schaf von seiner Herde sein kann. So viele Dinge gilt es zu entdecken durch die Seelsorge Gottes. Wer bin ich, damit ich gesunde, auch in meiner Beziehung zu mir selbst? Und wenn wir vorhin gesungen haben, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, dann brauchen wir manchmal vielleicht auch die Hilfe Gottes, wenn Friede mit mir selbst meine Seele durchdringt. Und es gibt natürlich noch eine dritte Ebene der Seelsorge Gottes, die wir brauchen, und das ist die Beziehung zu unserer Umwelt, zu unseren Mitmenschen. Ob das jetzt die Menschen sind, denen wir tagtäglich begeben, unseren perfekten, fehlerlosen Eltern, so wie ihr Jugendliche, sie alle habt natürlich, ich denke, der stimmt überein, jawohl, genau, wir haben sie. Und dann mancher regt sich auf über die Politik oder keine Ahnung. Und wir brauchen Hilfe, Gottes Seelsorge für den Umgang mit den Unvollkommenheiten der Menschen um uns herum. Er will uns lehren, was Versöhnung und Vergebung bedeutet. Er will uns lehren, welches Geschenk es ist, dass wir Ergänzung erfahren durch andere Menschen und nicht in Konkurrenz mit ihnen treten. Wir lernen, Respekt zu üben gegenüber anderen Menschen und dankbar für sie zu sein. Und so will Gottes Seelsorge in unser Leben hineinwirken und wir merken, ui, das Thema ist ja ziemlich groß, wenn wir über Seelsorge reden. Ja, die Gesundung unserer Beziehung zu ihm, die Gesundung unserer Beziehung zu uns selbst und die Gesundung in der Beziehung zu anderen Menschen. Man könnte das natürlich auch ganz anders definieren. Es gibt viele Definitionsansätze, die unterschiedliche Wahrheiten dieses großen Themas betonen. Man könnte es vielleicht auch so sagen, wie wir das im Philipperbrief finden. Es lohnt sich, das aufzuschlagen, weil ich da zwei Sätze lesen will. Philipper 1, Vers 6. Da sagt Paulus zum Beispiel, Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 6, ich bin in der guten Zuversicht, dass der in euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis an den Tag Jesu Christi. Mein Blick wird auf ihn gerichtet, auf diesen vollkommenen Herrn, der meine ganze Hoffnung ist. Für meine Vergangenheit, für meine Gegenwart, für meine Zukunft. Für den, der mir die Beziehung zu ihm geschenkt hat, sodass ich sie leben darf und der mich ans Ziel bringt und in dem meine ganze Fülle ist. Ich liebe den Vers 19 aus Kapitel 4. Philipper 4, Vers 19. Auch das könnte ein Zielpunkt Gottes sein für die Seelsorge. So könnten wir es vielleicht auch formulieren. Da sagt Paulus, mein Gott wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. So, das ist vielleicht die drei Ebenen, die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu mir und die Beziehung zu anderen sind vielleicht die Themen der Seelsorge, die Gott mit uns bearbeitet. Und hier würden wir vielleicht das Ziel formulieren können, dass aller Mangel in meiner Beziehung zu ihm, in meiner Beziehung zu mir selbst und in der Beziehung zu anderen Menschen seine Antwort, seine Rettung findet, indem all unser Mangel in allen Lebensdimensionen, die wir leben können, dass der ausgefüllt wird nach seinem Reichtum an Herrlichkeit in Christus, dass Christus die Antwort wird für all das, was mich beschäftigt. Das ist schön, wenn ein Mensch seine Erfüllung in Jesus findet. Als junge Männer hatten wir so eine kleine, na Band wäre das falsche Wort gewesen, aber so eine kleine Musikgruppe, haben wir damals gesagt. Und da haben wir öfter ein Lied gesungen und das hieß, Jesus ist die Antwort, die du dir ersehnst. Das haben wir voller Überzeugung geschrammt und gesungen und Jesus ist die Antwort. Auf den Straßen haben wir das gesungen. Ja, das war. Und ich glaube, das können wir auch für die Seelsorge sagen, Jesus ist die Antwort. Und wenn Gott jetzt seine Seelsorge an uns übt, und es beginnt ja mal mit der Seelsorge Gottes an uns, dann setzt Gott sehr oft an unserem Denken an. Denn tatsächlich ist das Hauptproblem, das vielleicht in unserem Leben besteht, unser Denken. Manche sagen, oh nein, Denken ist nicht mein Problem, meine Gefühle sind mein Hauptproblem, meine Emotionen. Ja, die sind manchmal eine große Herausforderung für dich selbst und vielleicht auch für die Menschen, die dich umgeben. Aber ich glaube nicht, dass das der eigentliche Punkt ist. Ich glaube tatsächlich, dass unser Denken über ihn, unser Denken über uns selbst und unser Denken über andere Menschen das Hauptproblem sind. Wie verstehen wir Gott? Wie verstehen wir uns selbst? Wie verstehen wir unsere Umwelt? Ich möchte ein paar Sätze aus der Heiligen Schrift lesen über unser Denken. Ich beginne mit Psalm 139. Psalm 139, diesen wunderbaren Psalm, in dem David staunt über die wunderbare Schöpfung. Und er sagt im Vers 2, ich sitze, Psalm 139, Vers 2, ich sitze oder stehe auf, du weißt es, du verstehst meine Gedanken von ferne. Gott sieht meine Gedanken. Und dann können wir ins Neue Testament blättern. Lukas 9, hat Jesus mit Menschen zu tun. Da waren Menschen, die hatten in ihrem Selbstbild einen Defekt, Vers 46. Da kam unter ihnen der Gedanke auf, wer von ihnen der Größte sei. Ich war gestern mit meinem Enkel im Daimler-Museum. Und da hing so Zeugnisse der Zeitgeschichte, ein Bild von Cassius Clay, später Muhammad Ali. Ich habe ihn gefragt, ob er den kennt, aber er kommt aus einer anderen Welt wie ich. Ich bin ja aus dem letzten Jahrtausend, er ist von diesem Jahrtausend. Cassius Clay war ein Boxer und er hat von sich gesagt, der hat es wenigstens mal ehrlich zugegeben, ich bin der Größte. Die Jünger haben das so heimlich verhandelt, aber Jesus hat es gesehen. Und dann heißt es im Vers 47, weil Jesus den Gedanken ihres Herzens sah. Das war der Ausgangspunkt. Gott sieht die Gedanken des Herzens. Gedanken sieht man ja nicht. Manchmal schon. Am Gesichtsausdruck weiß man, was einer denkt, wenn man ihn gut kennt. Und dann schließlich noch Hebräer 4. Hebräerbrief, Kapitel 4. Und da heißt es im Vers 12, Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es Seele und Geist scheidet und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. So, da setzt Gottes Wort an. Gottes Wort ist zum Denken gegeben. Ja, wenn wir irgendwas lesen, ob die Zeitung oder ein Buch oder eben die Bibel, dann brauchen wir unseren Kopf dazu. Wir müssen erstmal lesen lernen. Das braucht schon mal meinen Kopf, dass ich die Fähigkeit habe, einen Text mal rein zu lesen. Und dann brauche ich meinen Kopf, um den Text zu verstehen und dann natürlich auch umzusetzen. Gott spricht unser Denken an. Und er sagt mal im Propheten Jesaja im Kapitel 55, dass so viel der Himmel höher ist als die Erde, seine Gedanken höher seien als unser. So in der Seelsorge Gottes begegnen seine Gedanken unseren Gedanken. Unseren Gedanken, die unsere Beziehung zu ihm und zu uns und zu den Menschen um uns herum bestimmen. Aber Gott tut seine Seelsorge nicht einfach nur so direkt von ihm zu uns. Das haben viele Menschen hätten das gerne, dass es so alleine funktioniert. Ja, also ich und Gott alleine und ich brauche keinen anderen. Aber Gott hat das anders eingerichtet. Gott hat diesen Heilungsprozess unseres Denkens hineingestellt in unser Leben als Gemeinde. Gott will, dass wir einander brauchen. Das ist ein biblisches Grundgesetz. Und die Gemeinde als Wohnort Jesu ist der Ort für diesen Heilungsprozess. Dort erfahren wir Seelsorge im Idealen, wenn wir Predigten hören, Jugendstunden erleben, Frauenstunden erleben und wo immer Kinder Gottes zusammen sind, in den Hauskreisen, wo sie sich mit Gottes Wort beschäftigen. Und da erfahren wir aber auch Seelsorge im vertrauten Gespräch, zu zweit oder zu dritt oder zu viert, wo man Dinge bespricht, die man vielleicht nicht so in die große Glocke hängen will oder die man mal mit jemandem besprechen will, von dem man denkt, er kann uns eine Hilfe sein. Und ich habe den Teilnehmern am TFM gesagt, was für mich persönlich Seelsorge auch ausmacht, das ist die wachstümliche Verwirklichung der Erlösung. Ich habe es vorhin gesagt, unser Leben begann oder die Gemeinde Jesu begann mit der Auferstehung unseres Herrn. Sie endet mit seiner Wiederkunft. Dazwischen ist der Weg, den auch ich zu gehen habe. Ich bin erlöst, ich bin ein Gotteskind, ich bin Erbe des Himmels. Jawohl, das steht fest. Aber diese Erlösung soll in meinem Leben schrittweise Realität werden, sichtbar werden. Wir sollen ja keine frommen Theoretiker bleiben, sondern wir sollen Realchristen sein. Keine Realpolitiker, aber Realchristen sein. Seelsorge, da geht es um die Verwirklichung der in Christus geschenkten Errettung. Ich lese dazu zwei Texte, einmal aus dem Römerbrief im Kapitel 12. Römerbrief, Kapitel 12, da lese ich die beiden ersten Verse. Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1 und Vers 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben, was euer vernünftiger Gottesdienst ist, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert, oder man kann auch übersetzen, werdet verändert durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit, das ist das Ziel, ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Die grammatikalische Form dieses verändert euch oder werdet verändert beschreibt einen fortwährenden Prozess. Nicht, heute habe ich mich bekehrt und jetzt bin ich die veränderte Person. Das wäre sehr deprimierend, wenn wir so leben müssten. Wir würden ja laufend frustriert sein. Sondern wir werden verwandelt. Es ist ein fortlaufender Prozess. Und der geschieht in unserer Gemeinschaft mit dem Herrn. Dazu eine zweite Stelle, 2. Korintherbrief, Kapitel 3, im Vers 18. 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Und da sagt der Apostel, wir alle aber sehen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden in dasselbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ganz wie der Geist des Herrn wirkt. Gott will uns verändern. Das begann mit unserer Errettung. Es begann mit der Tatsache, dass wir Gottes Kinder sind. Und er will diese Errettung in uns zu einer gelebten, sichtbaren Wirklichkeit machen. Wir haben das Problem, dass es Seelsorge braucht seit dem Sündenfall. Nicht jedes Problem, das wir in der Seelsorge behandeln, hat mit konkreter, aktueller Sünde zu tun, dessen, der einen Rat sucht. Aber seit es die Sünde gibt auf der Welt, seither ist die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu uns und die Beziehung zur Umwelt gestört. Und da will der Herr hineingreifen durch sein Handeln, dass wir verändert werden. Verändert werden durch die Erneuerung unseres Denkens, damit wir Gott und uns und die anderen sehen lernen, wie er sie sieht. Seelsorge ist also eine Hilfe zur Verwirklichung der Erlösung. Das ist das, was Christus am Kreuz erwirkt hat, als er ausgerufen hat, es ist vollbracht. Dass das in unserem Leben zur Tatsache wird. Vielleicht sind auch Sätze aus dem Epheserbrief uns deine Hilfe, die uns diesen Prozess auch noch einmal zeigen. Wenn Gott verändert, wenn Gott erneuert, wie macht er das? Wie geschieht diese Erneuerung unseres Denkens? Mir helfen da, ich weiß nicht, ob es dir hilft, aber mir hilft es, die Sätze Epheser 4, Abvers 22, da sagt er, so legt nun von euch ab, was den früheren Lebenswandel betrifft, den alten Menschen, der durch die trügerischen Begierden zugrunde geht. Also Seelsorger Gottes hat einmal damit zu tun, dass wir lernen, Dinge abzulegen, dass wir, die Bibel spricht auch davon, gereinigt werden von einer Denkweise, von einer Lebensweise, die uns geprägt hat. Oder immer noch prägt. Und auch das ist ein fortlaufender Prozess. Ich werde nicht sagen können, wie ich. Am 16. Januar 1973 wurde ich ein Gotteskind. Ich darf im Gegensatz zum Messias ein Datum haben, aber das ändert nicht die Qualität unserer Errettung. Aber ich darf es nun mal wissen. Sondern konnte ich nicht sagen, so jetzt ab dem Tag war ich gereinigt und ein neuer Mensch, habe ich den alten Menschen abgelegt. Nein, da begann ein Weg. Und deswegen sagt er, so legt von euch ab. Er sagt das wiedergeborenen Christen, weil das ein fortwährender Prozess ist, immer wieder auch lernen, Nein zu sagen zu den Dingen in meinem Leben, die Gott verunehren. Unsere falschen Gedanken, unsere falschen Wege, vielleicht auch deine falschen Beziehungen, die du pflegst. Auch das kann zu einem Prozess der Veränderung gehören, dass wir Beziehungen aufgeben, die Gott verunehren und uns behindern im Leben mit ihm. So, Seelsorge hilft uns, Dinge abzulegen. Und dann sagt er weiter im Vers 23, werdet aber erneuert im Geist eurer Gesinnung, also eures Denkens, eurer Entscheidung, eurer Grundlagen. Legt das Alte ab, was Gott verunehrt, und werdet jetzt erneuert. Lernt das, was Gott gefällt. Gottes Wesen soll in uns ausgeprägt werden. Wenn jemand in Christus ist, schreibt mal Paulus im 2. Korintherbrief, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ein neues Denken beginnt in unserem Leben. Wir legen als fortlaufenden Prozess immer wieder Dinge ab, die Gott verunehren, die uns im Wege stehen, die Not bereiten, uns selbst und den anderen. Und wir dürfen lernen, jetzt durch Gottes Gnade erneuert zu werden in unserem Denken. Und das Ganze führt dann, wie es der Vers 16 im gleichen Kapitel sagt, oder schon Vers 15, dass wir in allen Stücken wahrhaftig sein sollen, in der Liebe und in allen Stücken zu dem hinwachsen, der das Haupt ist, Christus. Und dann heißt es am Ende von Vers 16, und dadurch das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner eigenen Auferbauung in Liebe. Ich lerne also Dinge abzulegen, die nicht zu Christus passen. Ich werde erneuert in meinem Denken. Und das ist der Prozess der Reife. Geistliche Reife entsteht nicht dadurch, dass ich mehr theoretisches Wissen aufgehäuft habe über Gott. So nützlich das natürlich ist. Und wir sollen uns ernsthaft darum bemühen. Sondern Reife, geistliche Reife geschieht genau in diesem Prozess. Das Alte wird abgelegt und Neues wird gelernt durch die Gnade Gottes. Und das entscheidende Mittel, was Gott dazu verwendet, um diesen Dienst an mir zu tun, ist sein Wort. Sein Wort ist die ewige Wahrheit. Wir mögen manche anderen Bücher, auch andere Ansichten zur Hilfe hinzuziehen. Auch das tue ich. Und ich bin dankbar für die Einsichten anderer Christen in Bezug auf das Wort Gottes, zum Beispiel auch für den Bereich der Seelsorge. Aber sie sind nur insofern nützlich, als sie ausgehen vom Wort Gottes und uns zu diesem Wort hinführen. Geistliche Seelsorge geschieht durch sein Wort. Er, der große Seelsorger, der große Hirte, der große Arzt, der ist an der Arbeit. Und er tut das, oder er will das tun, jeden Tag. Jeder Tag, an dem wir uns Zeit nehmen, zum Beispiel für sein Wort, geschieht Gottes Seelsorge in unserem Herzen. Er, der Vollkommene, begegnet mir Unvollkommenem. Und er redet zu mir. Und er hilft mir zu wachsen. Nochmal dieser Dreiklang, ja, in meine Erkenntnis von ihm selbst. Er hilft mir zu wachsen, mich selber so zu sehen, wie er mich sieht. Und ich lerne zu wachsen in meiner Beziehung zu meiner Umwelt. Also jeden Tag darf das geschehen. Und dann geschieht Seelsorge durch die Verkündigung, der wir uns aussetzen, wo immer wir Gottes Verkündigung auch hören. Da will Gott uns durch andere Menschen dienen, vielleicht in einer Gruppe wie zum Beispiel dem Hausbibelkreis. Deswegen sind mir Hausbibelkreise so wichtig. Und wirst du so viel auch an geistlicher Hilfe versäumen, wenn du dir dafür keine Zeit nimmst, für die Begegnung mit anderen Christen in seinem Wort. Und es geschieht eben auch im persönlichen Gespräch. Das muss nicht immer ein offiziell anberaumtes Gespräch sein. Wir wollen mal einen Termin machen, dann treffen wir uns in einem abgeschlossenen Raum und reden mal das Problem durch. Das ist sicherlich ein Akt der Seelsorge, aber manchmal geschieht das auch ganz unvermittelt durch eine Aussage, die jemand macht und er weiß vielleicht nicht mal, was er da bei mir gerade auslöst. Wir wollen deswegen immer wieder beten darum, dass aller Dienst, der in der Gemeinde geschieht, ein Werkzeug der Seelsorge Gottes an unseren Herzen sein darf. Ob in öffentlichen Veranstaltungen oder auch im persönlichen Gespräch. Manches, was wir hören durch andere, kann Seelsorgebedarf provozieren. Ja, deutlich machen. Da habe ich ein Problem, das habe ich noch gar nie bemerkt. Oder ich glaubte immer im Recht zu sein und plötzlich merke ich durch die Verkündigung, da ist bei mir was schräg. Also bibeltreue, seelsorgerlich ausgerichtete Verkündigung, die kann Probleme erstmal deutlich machen, dass wir sie wahrnehmen. Aber sie kann natürlich genauso gut auch Gespräche unnötig machen, weil Gott uns begegnet in seinem Wort. Und dass er uns Antworten und Hilfen schenkt. Und ich möchte einen sehr bekannten Text aus dem 2. Timotheusbrief für die Schlusskurve der Predigt zur Grundlage nehmen. Das ist ein Text, den wir immer wieder gebrauchen für den Bibliologieunterricht, um die Begründung nachzuweisen, dass Gottes Wort irrtumslos und widerspruchsfrei ist. Wir gebrauchen diese Verse, um die Inspiration der Heiligen Schrift durch Gott selbst zu beweisen. Und das dürfen wir, aber das ist heute Morgen nicht meine Absicht, sondern wir wollen das mal vom Thema Seelsorge hier schauen, was Gottes Wort tut. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16. Denn die ganze Schrift, also die ganze Bibel von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22, ist von Gott eingegeben. Also Gott ist der Redende, Gott ist der Autor. Gott formuliert seine Gedanken. Und nützlich zur Lehre und zur Überführung, zur Besserung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen und zu jedem guten Werk befähigt wird. Die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre. Paulus schreibt das seinem Schüler Timotheus. Und ihm sagt er im Satz vorne dran, im Vers 15, weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Also er kannte Gottes Wort. Und er sagt, Timotheus, die ganze Schrift, jedenfalls soweit sie ihm damals schon vorlag, das Neue Testament war ja zu dem Augenblick noch nicht vollständig geschrieben. Die ganze Schrift ist geschrieben zur Lehre. Zur Lehre, dass wir die Gedanken Gottes verstehen. Wir hören ja viele Gedanken von Menschen, wir haben selber so unsere Gedanken. Und das ist ja das Geschenk des Gläubigen, dass sein Denken durch Gott geprägt werden kann, wenn wir es suchen. Dieses Wort Gottes, das uns belehrt, macht uns weise, wie es dem Timotheus im Vers 15 gesagt wird. Die ganze Schrift, die wird dich weise machen können zum Heil durch den Glauben an Christus. Das heißt, Timotheus, die Schrift wird dich weise machen, dass du verstehst, was das Heil in Christus bedeutet und wie du es leben kannst. Dieses Wort Gottes belehrt uns über die Person Gottes, über seinen Willen, seine Absichten, seine Heiligkeit. Und indem er uns sich offenbart, wird auch unsere Sünde offenbar. Denn in der Begegnung mit dem lebendigen Gott, der vollkommen ist, wird auch unsere Sünde offenbar. Er gebraucht sein Wort, um uns zu lehren. Wer ist er? Was will er? Und was tut er? Deswegen brauchen wir sein Wort. Die Welt um uns herum prägt uns auch. Manche Christen sagen, aber ich bin ein Christ und ich werde nicht beeinflusst durch die Welt. Ich werde nur allein beeinflusst durch Gott. Wer so denkt, der hat wenig begriffen. Wir leben in dieser Welt und wir sind Kommunikationswesen. Das heißt, wir kommunizieren ständig mit unserer Umwelt und die nimmt natürlich auch Wirkung auf uns selbst. Und deswegen brauchen wir die Begegnung mit dem Denken Gottes immer wieder neu. Dass mein Denken bewahrt bleibt, dass mein Denken korrigiert wird. Dazu ist Gottes Wort gegeben, es belehrt. Zweitens, das Wort Gottes überführt. Wir lesen das manchmal so in der Zeitung, ja, da ist irgendeiner in die Fänger der Polizei geraten und da gibt's Argumente und dann wird er überführt, dass er den Einbruch vorgenommen hat oder keine Ahnung. So tut das Gott auch. Er überführt uns, er zeigt uns, was in unserem Leben seiner Lehre nicht entspricht. Gott konfrontiert uns mit seinem Wort und unseren Taten oder unseren Gedanken und unseren Worten. Gott überführt uns davon, wo unser Leben nicht seinem Wort entspricht. Er überführt uns, wo Sünde ist in unserem Leben. Er überführt uns, wo unser Denken über ihn zum Beispiel mangelhaft ist. Er zeigt uns, wo unser geistliches Leben schräg liegt, weil wir nur Teile des Wortes Gottes für uns nehmen und vieles andere auf der Seite lassen. Da kann unsere Theologie schief werden, unser Denken über Gott selbst. Er überführt uns, wo unser Leben von dem Sündenfall geprägt ist und wo es noch nicht erneuert ist. Er überführt mich, wo meine Lebensziele falsch sind, mein Lebensinhalt falsch ist, wo vielleicht ein Mensch mein Lebensinhalt ist oder meine Karriere mein Lebensinhalt ist. Er schenkt seine Wahrheit. Und das muss Gott tun, weil er heilig ist und weil er uns helfen will. Gott tut das nicht, weil er böse ist. Gott tut das nicht, weil er Lust hat am Kritisieren. Gott tut das, weil er uns liebt und weil er die Hilfe ist. Und dann belehrt er uns über sein Wort und dann überführt er uns. Und ich darf das von mir sagen, ich habe das sehr behutsam erlebt, sicherlich auch manchmal nachdrücklich, aber dass Gott uns nicht überfordert, sondern dass er in seiner Weisheit Dinge anspricht. Und jetzt lehrt er uns und dann überführt er uns von dem, was schräg liegt. Und drittens, er hilft uns zur Besserung. Er sagt mir, Michael, schau, so machst du es. Oder so denkst du. Oder so meinst du. Und ich will dir was Besseres zeigen. Ich will dir etwas zeigen, was gut ist für dich, was gut ist für die Menschen um dich herum, was gut ist für die Beziehung zu mir. Gott zeigt dem Menschen den richtigen Weg. Er lehrt ihn das rechte Denken. Er lehrt ihn das rechte Verhalten. Er lehrt ihn das rechte Beurteilen seines eigenen Lebens oder der Situation, in der er lebt. Er weist uns zurecht und das bedeutet, er hilft uns zur Umkehr. Ja, er lehrt uns, er überführt uns, sagt, so ist es nicht gut, sondern hier ist der Weg. Und deswegen brauche ich immer wieder neu die Begegnung mit Gott, dass seine Maßstäbe und sein Denken, das ist seine Wahrheit, mein Leben prägt. Und er erzieht uns in der Gerechtigkeit. Kindererziehung ist wahrscheinlich die Aufgabe des Lebens, die am stärksten desillusioniert. Habe ich immer wieder den Eindruck. Ich war neulich zusammen mit einer ganzen Gruppe von jungen Eltern, also die kleine Kinder haben und einer nach dem anderen, auch die, die noch ganz kleine Babys haben, die haben gesagt, oh, meine Meinung über mich selbst wurde schon gründlich über den Haufen geworfen. Ja, das ist nicht schlimm. Und wenn wir Kinder erziehen, dann wissen wir, wir brauchen vor allen Dingen einen langen Atem. Und so tut Gott das auch. Ich bin so froh, dass Gott für mich der vollkommene Erzieher ist. Der ist nachhaltig, er kann sehr nachdrücklich sein, aber er ist vor allen Dingen geduldig. Er gibt nicht auf. Manche Eltern, die geben irgendwann auf und sagen, mach doch, wie du es willst, nur weil sie ihre Ruhe haben wollen, weil sie genervt sind von ihren Kindern. Das werden wir bei Gott nicht schaffen. Er wird nicht sagen, jetzt habe ich keine Nerven mehr für dich. Nein, er erzieht uns, weil er uns liebt. Wen der Herr lieb hat, den erzieht er. Und er tut das durch sein Wort. Und liebe Geschwister, und das tut er eben auch durch andere Menschen. Wir hätten es ja am liebsten. Ich weiß nicht, wie ihr so gestrickt seid, aber uns wäre es vielleicht am liebsten, wenn all die Defizite unseres Lebens, all das, was Gott ansprechen muss und will und was er verändern will, dass das so ganz klammheimlich zwischen mir und ihm passiert. Aber das ist nicht Gottes Weg. Erstens werden unsere Defizite ja nicht nur Gott bekannt. Du kannst dich ja mal deiner Familie umhören, ja? Du kannst ja mal deine Kinder fragen, wie nehmt ihr mich denn so wahr? Und Da kann sein, dass du einige ernüchternde Sätze hörst. Und das ist ja nicht unbedingt schlimm. Ja, unser Unvollkommensein wird ja auch in unserer Umwelt bei anderen Menschen deutlich. Und deswegen gebraucht Gott auch wiederum Menschen, um seine göttliche Absicht, seine Seelsorge durch andere Menschen an mir zu vollziehen. Ich sage noch einmal, Gott will, dass wir einander brauchen. Es gibt Christen, die haben noch nie ganz bewusst mal in irgendeiner Form eine seelsorgerliche Hilfe in Anspruch genommen. Die machen alles mit sich selber aus. Ich glaube, dass das nicht gut ist. Ich glaube nicht, dass das der Grundgedanke Gottes ist. Wir sollen, bitte versteht mich falsch, nicht abhängig werden von anderen Menschen, nicht abhängig werden von der Seelsorge. Aber ganz unabhängig zu sein von dem Leib Christi, der mich umgibt, ist sicherlich nicht Gottes Gedanke. Wenn wir nur an die vielen Einander-Worte der Bibel bedenken. Wir sollen einander ermutigen, aber auch ermahnen. Wir sollen einander Sünde bekennen. Wir sollen füreinander beten. Wie kann ich für dich beten, wenn ich deine Not nicht weiß? Seelsorge bedeutet, ich lasse mir auch durch andere Menschen dienen und ich sehe nicht zuerst die Menschen, die mir jetzt was sagen, sondern ich will versuchen, den Herrn zu sehen, der mir durch andere Menschen dienen will. Und indem wir uns dienen lassen, stellen wir uns auch der Kritik durch andere Menschen. Indem wir uns helfen lassen, lassen wir uns auch ungeschminkt einmal die Wahrheit sagen, wie es wirklich ist. Indem wir uns dienen lassen, werden wir aber auch die Hilfe Gottes erleben, füreinander zu beten. Gerade auch was die Nöte, auch die seelsorgerliche Nöte unseres Lebens angeht, ist ein ungeheurer Schatz. Füreinander zu beten ist eine gewaltige Kraft Gottes. Das ist nicht nur so ein therapeutisches Gemurmel, sondern wir treten gemeinsam vor Gott, weil er gesagt hat, dass wo zwei eins werden, worum sie beten, da will ich hören. Da steht nicht, wo einer mit sich selber einig wird, da will ich hören. Gott hört dich natürlich, wenn du alleine betest. Ich brauche nicht für jede Frage meines Lebens immer einen anderen Menschen. Aber wir wissen ganz genau, dass es um manche Punkte in unserem Leben geht. Da stehen wir an, da kommen wir nicht weiter, da werden wir nicht frei. Von unserem Charakter, von unserem falschen Denken über Gott oder uns selbst. Und da schenkt uns Gott die Hilfe durch andere Menschen, um uns zu ergänzen, um uns zu trösten, einander Wegweisung zu geben, einander zu helfen zu einem erneuerten Denken und Beurteilen, damit wir reifen. Und ich schließe meine Gedanken ab mit dem Vers 17 hier aus 2. Timotheus 3. Damit der Mensch Gottes vollkommen und zu jedem guten Werk befähigt wird. So, das ist Gottes Ziel, dass wir reifen in unserem geistlichen Leben, dass wir Christus ähnlicher werden und dass wir zu gutem Werk befähigt werden, dass unser Leben brauchbar wird und nützlich wird für die Welt, in der wir leben. Und hier insbesondere natürlich unser ganz persönliches Umfeld. Seelsorge, die Hilfe Gottes für die Spannung zwischen unserer Stellung in Christus und unserem Zustand, der manchmal so ganz anders ist. Seelsorge, unsere Hilfe, damit unsere Beziehung zu ihm und zu uns selbst und zu anderen Menschen erneuert wird. Seelsorge als Gottes Hilfe, die unser Denken erneuert, eben über Gott und über uns und über die Welt um uns her. Seelsorge als ein Instrument Gottes, damit Erlösung in unserem Leben zur Wirklichkeit wird. Und dazu gebraucht Gott sein Wort, eins zu eins zwischen ihm und mir und dazu gebraucht er aber auch andere Menschen. Ich wünsche dir, dass du jemanden hast, mit dem du seelsorgerlich reden kannst. Jemand, mit dem du offen sprechen kannst, schonungslos offen, ehrlich. Und wo du Hilfe empfängst, wo du mit jemandem die Knie beugen kannst und die Not zu Jesus bringen kannst und du erlebst, wie Gott seine Verheißungen wahrmacht. Und in dem Maße, wie wir uns dienen lassen, werden wir wiederum befähigt, anderen zu dienen. Denn auch der Seelsorger braucht Seelsorge. Wir werden nie unabhängig. So, ich bin jetzt hier der Seelsorger oder die Seelsorgerin, ich weiß Bescheid und ich brauche niemanden mehr. Nein, je mehr wir Jesus dienen, umso mehr merken wir, wie sehr wir seine Hilfe brauchen. Lasst uns einen Moment still werden vor Gott. Vielleicht hast du Gott was zu sagen oder mit ihm eine Verabredung zu treffen und ich hole euch dann wieder zurück. Ist der große Erzhirte, der wahre, vollkommene Seelsorger. Du siehst unseren Bedarf an deiner Fürsorge für unser Leben viel klarer, als wir es sehen. Du hast uns die ganze Hilfe vorbereitet in deinem Wort. Wir danken für den Heiligen Geist, den du uns gegeben hast, der uns dich offenbart, dass du die Hilfe bist. Und wir danken, dass du uns diese Hilfe schenkst, auch durch andere Menschen, die uns weiterhelfen. Herr, dein Ziel ist nicht zuerst, dass wir uns gut fühlen, das tun die Therapien dieser Welt, sondern was du willst, ist, dass wir dir näher kommen, dass wir heil werden in unserer Beziehung zu dir, in unserem Denken über dich und mehr erfassen, wie denkst du über uns. Dass unser Leben gesund wird, indem wir reifen in unserer Beziehung zu dir. Danke, dass du der bist, der uns hilft, in unserem Denken über uns selbst gesund zu werden. Und der uns hilft, auch in unserem Miteinander Christusähnlichkeit zu leben. Wir danken dir dafür, dass du dir so viel Mühe machst um uns. Danke, dass wir dir so viel wert sind. Danke für deine Geduld. Danke für deine Nachdrücklichkeit. Danke für deine unfassbare Liebe, mit der du uns lehrst und überführst und zurechtweist und erziehst. Hilf uns, dass wir es geschehen lassen. Ich bete, dass wir die Offenheit haben, auch voreinander zu bekennen, wo wir Not haben, damit wir einander beraten und füreinander beten können, so dass dein Name verherrlicht wird. Schenk der Gemeinde Jesus Seelsorger und Seelsorgerinnen, Menschen, die sich wirklich um andere kümmern, weil sie sich selber dienen lassen, auch durch andere Menschen. Danke für deine Gnade, Herr. Amen.